Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Facon.
Wer einen Tag lang glücklich sein will, der betrinke sich. Wer einen Monat lang glücklich sein will, der schlachte ein Schwein und esse es auf. Wer ein Jahr glücklich sein will, der heirate. Und wer ein Leben lang glücklich sein will, der werde Gärtner. Dieses chinesische Sprichwort führt uns zum Thema dieses Kulturstammtisch. Wir sprechen nämlich heute über den Garten und auch über Parks, über Balkone, über Orte mit Blumen und Pflanzen. Der Grund dafür, es ist Ostern und darum diesmal ausnahmsweise drei Gäste, und zwar die leider erkältete Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg aus Zürich, Balz Nill, Autor und Musiker aus Bern, und Pedro Lenz, Autor aus Bern. Ein weiterer Anlass für diese Sendung ist das Gartenmanifest der Berner Autorin Sabine Reber, ein Manifest, das im Internet zu finden ist unter www.blumenundworte.ch. Und Sabine Reber stellt darin in 16 Grundsätzen die Wichtigkeit von Gärten dar, und der erste dieser Grundsätze lautet ganz einfach: Jeder Mensch braucht einen Garten. Würden Sie das unterschreiben, Balz Nill?
Ja, ich würde es unterschreiben. Ich hatte auch schon einen Garten und zwischendurch wieder keinen. Ich bin kein begabter Gärtner, aber...
Kein grüner Daumen?
Nein, ich bin wahrscheinlich zu nachlässig, zu chaotisch, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, es ist ein wertvoller Spiegel, so ein Garten, manchmal schmerzhaft.
Ich nehme jetzt mal ein paar von diesen Grundsätzen raus und Sie dürfen dann reagieren drauf. Wer gärtnert, lernt mit Problemen umgehen. Im Garten gibt es immer einen Morgen. Jeder Frühling bietet die Chance zum neuen Anfangen. Marcy Goldberg.
Ja, das finde ich schön, dass die Gartenarbeit ein Trost sein könnte gegen das Versagen zum Beispiel. Man bekommt nächstes Jahr wieder eine neue Chance, was im Leben vielleicht nicht immer der Fall ist. Aber ich weiß nicht, ich persönlich habe keine glückliche Hand mit, nicht einmal mit Zimmerpflanzen. Und ich hätte gern Zugang zu einem schön gepflegten Garten, aber ich möchte ihn nicht selber pflegen müssen. Hm. Das ginge gar nicht.
Also zwei Personen ohne grünen Daumen. Pedro Lenz, haben Sie einen grünen Daumen, bevor wir zum nächsten Grundsatz kommen?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich das hier behaupten würde. Abgesehen davon gibt es Leute, die wissen, wie schlecht ich zu Blumen schaue und die das jetzt vielleicht hören könnten. Aber trotzdem finde ich das Manifest von Sabine Reber begrüßenswert. Und ich finde, der Garten ist auch Ausdruck einer Kultur. Es gibt ja nicht umsonst, gibt es ja die berühmten englischen Garten oder die chinesischen, japanischen Garten. Also es Garten sagt was aus über Leute auch.
Gärten, Balkone und Terrassen gehören zu den letzten Freiräumen, die uns in einer immer hektischeren Welt bleiben. Ein weiterer Grundsatz. Und dann hätten wir einen, da möchte ich doch gerne eine Reaktion drauf haben. Gärtnern ist wie Sex oder wie Kochen, das kann jeder. Nachdem wir festgestellt haben, keiner von Ihnen hat einen grünen Daumen, würden Sie das unterschreiben?
Ja, das kann jeder, aber nicht gleich gut. Das ist der Punkt.
Und dann haben wir noch etwas, wo es tatsächlich um konkret umgesetzte grüne Politik geht. Eigenes Obst und Gemüse hilft, energiefressende Importe zu vermeiden. Ich glaube, grundsätzlich könnte man sagen, man kann sich mit diesen 16 Grundsätzen, die ich jetzt nur auszugsweise gebracht habe, einverstanden erklären?
Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war es mir nicht klar zuerst, ob das ein Witz sein sollte oder nicht. Vieles darin klingt für mich so leicht parodisch oder satirisch irgendwie. Und also wenn sie sagt, also ein Garten ist ein Fleckchen öffentliches Grün, das erobert werden muss. Und also da gibt es vieles drin, wo ich denke, ja, ich weiß nicht so recht, das ist ein bisschen übertrieben oder ein bisschen kitschig.
Es ist irgendwie ein Manifest. Ein Manifest braucht so ein bisschen Rhetorik.
Ja, aber ich musste denken, es gibt im Moment im Zusammenhang mit der Wahl der neuen Stadtpräsidentin in Zürich, gibt es eine Website, auch eine Persiflage, über Corinne Mauch. Mhm. Und die Website ist für die Politikerin Corinne Lauch von der Gemüsepartei. Und es kommen auch ähnliche Statements drin vor, dass irgendwie Befreiung durch Gemüse und so. Also es hat für mich so ein bisschen einen lächerlichen Touch auch.
Das ist das, was ich eigentlich an dem Manifest mag, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo alles ironisiert wird. Und das kann dann so weit gehen, dass wenn jemand zum Beispiel sagt, ich liebe meinen Garten oder Gärten sind Oasen, dass wir das nur noch ironisch verstehen können. Dabei meint sie es wirklich von Herzen. Und mich wundert das nicht, dass das ironisch rüberkommt in einer Zeit, wo alles ironisiert wird. Auch eben zum Beispiel eine Stadtpräsidentin, da muss sich dann schon rechtfertigen, wenn sie grüne Ideen hat. Oder die Grünen sind heute Liberale und so. Da ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Und ich glaube, da können wir jetzt bei diesem Manifest können wir die Ironie beiseite legen und davon ausgehen, dass es wirklich eins zu eins so ist.
Ich darf nur noch schnell einwerfen, dass Gärtnern ist wie Sex oder wie Kochen, ist natürlich schon auch ein bisschen ironisch. Also ja, Sabine Reber wird das wohl wissen.
Sie hat Humor. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch sehr ihr ein sehr ernstes Anliegen, das ist klar. Und sie ist auch bewusst ein bisschen naiv vielleicht. Und Gärten, ja, da ist die Naivität halt einfach sehr schnell nahe oder der Vorwurf der Naivität. Gärten haben halt ein bisschen was mit kindlichen Träumen zu tun vielleicht oder auch mit spießigen Träumen meinetwegen.
Auf die kindlichen Träume werden wir noch zurückkommen im weiteren Verlauf dieses Gesprächs. Aber Petro Lenz hat es vorher angedeutet, es gibt verschiedene Gärten, die man kennt, traditionell berühmte Gärten, sagen wir mal die französischen Gärten oder die britischen Gärten. Das wissen wir nicht erst seit Asterix, die sind ja sehr gepflegt, dann die japanischen Bonsai-Gärten, um jetzt nur mal die bekanntesten zu nennen. Und da gibt es natürlich Nutzgärten und Ziergärten und vor allem gibt es dann aber auch eine Sorte Garten, die in der Schweiz weit verbreitet ist und der ist so quasi ein Sinnbild für kleinbürgerliche, spießige Vorstadt-Idylle, nämlich der Schrebergarten.
Ja, ich persönlich habe Freude am Schrebergarten, das ist vielleicht meine spießige Seite, aber auch an der Schrebergartenkultur, denn lustigerweise, wenn wir sagen, das sei so eine Schweizer Spiesseridee, wenn Sie zu einem Schrebergarten fahren, werden Sie leicht feststellen, dass praktisch alle, die dort gärten, Italiener, Portugiesen, Serben und Kroaten sind. Das ist mal das eine. Und das andere, ich hatte im Quartier, wo ich gewohnt habe, hatte jede Wohnung, das war in einem Dorf hier im Mittelland, jede Wohnung 4 Gartenbeete. Und im Mietvertrag stand geschrieben, der Garten muss dem Quartier zur Zierde gereichen.
Das ist ein schönes Wort zur Schweiz.
Ja, mir gut gefallen auch. Aber ich konnte diesen Anspruch nicht erfüllen und wurde dann tatsächlich gerügt, weil mein Garten dem Quartier eben nicht zur Zierde gereichte. Und konnte aber dann den ganzen Garten einem italienischen Nachbarn quasi untervermieten.
Wie kommt es eigentlich, dass die Schrebergärten jetzt quasi alle in Händen von südländischen Mitbewohnern dieses Landes zu sein scheinen?
Da würde ich gerne etwas sagen, weil also einerseits hat es sicher damit zu tun, dass Leute aus diesen Kulturen mehr gewohnt sind, im Freien zu sitzen und Gärten zu pflegen, weil es dort wärmer ist und weil man das kann. Aber es hat auch etwas mit sozialen Schichten zu tun. Und darum, als vorher gesagt wurde, dass der Schrebergarten irgendwie bürgerlich sein sollte, habe ich ein bisschen gestaunt, weil eigentlich ist ein Schrebergarten für arme Leute da, für Leute, die sich kein Haus mit Garten in der Stadt leisten können. Die gehen dann in den Schrebergarten und haben doch ihr Stückchen Land.
Mhm. Ja, und das ist schon nicht nur Hobby. Also die pflanzen dort das Gemüse an, das sie sonst kaufen müssten. Also das hat auch einen ökonomischen Wert.
Also quasi der Selbstversorger.
Ja, aber der ist natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil man heute billiges Gemüse kaufen kann oder weil das Gemüse im Verhältnis zum Gesamtlohn nicht mehr ein grosser Budgetposten ist, oft. Aber trotzdem, wenn man viele Kinder hat, selbstverständlich kann man da...
Also letztes Jahr ging das Gemüse ganz böse rauf, he?
Ja, ich esse halt außer Wurstsalat wenig Grünes. Nein, aber... das andere, was halt noch dazu kommt, ist, dass wir sind ja in 100 Jahren von einer Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft so zur Dienstleistungsgesellschaft gekommen, aber viele Leute haben noch diese diese Liebe zum Boden und diese bäuerlichen Gene, das bringt man nicht einfach so weg. Und ich habe viele Arbeiter gekannt, die sagten, wenn ich nicht am Abend in meinen Garten kann, die Erde umstechen kann, dann gehe ich kaputt. Also diese Nähe zur Scholle, das ist tief im Menschen verankert und wir haben das relativ schneller Zeit den Leuten weggenommen.
Marci Goldberg?
Ich glaube, es hat auch mit der Frage von Besitz zu tun. Weil das Modell Schrebergarten, das ist vielleicht spießig, weil es davon ausgeht, dass alle ihr eigenes kleines Stückchen Erde haben und pflegen. Und wenn man schaut ein bisschen in die Stadtgeschichte, sieht man, dass andere Städte das anders gelöst haben. Zum Beispiel Les Jardins de Luxembourg in Paris, das war ein öffentlicher Park, ich glaube von einer Königin ins Leben gerufen, weil sie wollte, dass die einfachen Leute auch Zugang hätten zur Natur und einen Platz in der Sonne und eine Bank. Und Central Park in New York ist auch ein Beispiel oder die großen berühmten Parks in London. Und bei diesen Parks geht es nicht darum, dass jeder irgendwie mit Spade und so dorthin geht, um seine Erbsen und Kartoffeln zu pflanzen, sondern mehr, dass alle gleich Zugang haben sollten zur Natur, auch wenn sie nicht selber in einer Villa mit Garten wohnen.
Ja, das ist eben ein großer Unterschied, ob der Garten eine ökonomische Funktion hat oder ob er einfach der Erholung dient. Beim Schrebergarten hat man so ein bisschen diese Mischung zwischen beiden. Aber die Tatsache, dass so viele Eingewanderte diese Gärten haben, ich glaube, das hat wirklich zum Teil echt ökonomische Gründe.
Es ist aber auch schön zu sehen, was dann dort genau passiert. Und darum bin ich auf das Bild von der spießigen Vorstadtidylle gekommen. Da gibt es ja solche Holzhütten, die dann wirklich unterkellert sind und ausgebaut zu kleinen Ferienhäusern, wenn man so will. Und obendran weht die Fahne. Also es ist wirklich ein sehr lustiger Anblick. Und da merkt man dann wirklich, das ist jetzt mein kleines Terrain hier. Lassen Sie uns doch noch ganz schnell auf ein Stichwort kommen, das Sie vorhin angeschoben haben, Pedro Lenz, und zwar der Garten als Zankapfel. Da begegnet man sich ja relativ schnell mal, wenn man zum Beispiel einen Schrebergarten hat.
Was denn? Garten als Sandkapfel ist ja schon ein ganz schönes Bild an und für sich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gärten, in denen verwirklichen sich irgendwie Lebenskonzepte. Und manchmal habe ich das Gefühl, wie wenn Gärten nach außen projizierte Seelenlandschaften wären. Und wenn die dann aneinander geraten, dann wird's ganz hart. Und ich habe das mit WGs erlebt oder in Hausgemeinschaften, wo man gemeinsam gärtnern musste. Das hat eigentlich nie funktioniert, weil einfach ganz schnell unlösbare Probleme auftauchten.
Ja, es ist halt so, dass die Pflanzen, die Samen ab und auch die beispielsweise und auch das Unkraut. Und was für den einen Unkraut ist, das er nicht erträgt in seinem Garten, ist für den anderen tatsächlich noch eine Zierde oder ein Nutzkraut. Und da scheiden sich dann die Geister. Und ich habe dann gemerkt, wenn man mit, sagen wir, konservativen Gärtnern Tür an Tür wohnt, die möchten dann nicht, dass mein Unkraut auf ihren sauber geedeten Garten absamt.
Ja, mit dem hat es zu tun. Das sind eben so wirklich so Einteilungen, die Leute machen. Nutzpflanzen, Schädlinge.
Und nicht zuletzt auch, wenn man zum Beispiel ein Haus in Überbauungen wohnt, die Kompostgruppe, da gibt es natürlich auch ständig
Diskussionen. Schon dort fängt es an. Dabei ist das ja Abfall.
Ja, aber das sind fundamentale Fragen der Gesellschaft und des Zusammenlebens. Was ist genau das? Und die Beeinflussung gegenseitig. Weil vorher wurde gesagt, ja, ich möchte nicht, dass der Unkraut des Nachbars in meinen Garten kommt oder umgekehrt. Aber die Diskussion wird auch auf der politischen Ebene geführt, zum Beispiel mit Gentech.
Ja, genau.
Dass, oder ein Biobauer hat sein Feld und er möchte nicht, dass seine Bio-Ernte von Gentech-Sachen verseucht wird. Aber sobald das nebenan verpflanzt wird, ist das dann der Fall. Und vielleicht könnte man doch durch den Garten ein bisschen lernen, dass Freiheiten auch Pflichten mit sich bringen.
Ja, also so gesehen ist natürlich der Garten schon auch mehr. Ja, symbolisiert auch das Zusammenleben, ganz klar. Und was man auch, jetzt vielleicht, um nochmal ganz kurz aufs Manifest zurückzukommen, was das Manifest von Sabine Reber natürlich ein klein wenig idealisiert, ist die Vorstellung, dass das alles ökologisch und gesund ist. Denn ich habe mal gehört, dass in Schrebergarten viel mehr Giftstoffe im Boden sind als irgendwo sonst, weil die natürlich auch alle die schönsten und die größten Tomaten wollen.
Und nicht unbedingt professionelle Gärtner sind alle.
Ja, und wenn man halt ein gutes Unkrautmittel hat, das wirkt, dann braucht man ein bisschen mehr, als gut wäre.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen heute über Gärten und jetzt möchte ich gerne die amerikanische Krimi-Autorin Donna Leon zu Wort kommen lassen. In meiner Freizeit widme ich mich außerdem der Gartenarbeit. Man weiß nicht genau wo, weil sie wohnt ja in Venedig. Trotzdem, jetzt wieder zurück zu Donna Leon, etwas wachsen zu sehen ist das Schönste auf der Welt. Da verbirgt sich doch irgendwie eine romantische Idee dahinter, oder nicht?
Wenn ich das höre, dann denke ich gleich an Woody Allen zum Beispiel, der in verschiedenen Filmen betont, wie sehr er es hasst, aufs Land gehen zu müssen. Also ich glaube, in Annie Hall gibt es eine Szene, wo er erklärt, nein, aufs Land zu fahren, was für eine Qual. Und es gibt Insekten und es gibt Sonnenstich und es gibt Sand und es ist schmutzig und ich kann nicht schlafen, wenn ich keinen Verkehr von meinem Fenster habe.
Und das Kuhflan, der typische New Yorker.
Ja, genau. Und also ich würde das gerne einfach so als Gegenbild setzen zu dieser ganzen Verklärung von Garten und Natur, die sonst in diesen Zitaten vorkommt.
Ja, Gärten sind nicht Natur. Das ist der Inbegriff von Kultur, natürlich. Ein Garten.
Das ist stilisierte Natur eigentlich.
Naja, und ich weiß nicht, wie der Garten von Donna Leon aussieht, aber im Manifest von Sabine Rebe würde es auch drin liegen, wenn sie einfach ein Kistchen auf dem Balkon hat. Das ist auch schon ein Garten.
Ja. Und das, ich meine, dass das schön ist, etwas wachsen zu sehen. Ganz klar, da widerspreche ich nicht. Die meisten Leute lieben es auch, ihre Kinder wachsen zu sehen.
Man sagt ja auch Kindergarten. Es ist ja lustig, dass dieses Wort, im Englischen ist doch das ein Importwort geworden.
Ja, im Spanischen auch.
Genau. Kindergarten, man sieht gern die Kinder aufwachsen.
Ja. Trotzdem, ich möchte noch einmal auf diese romantische Idee zurückkommen. Peter Reber, der allseits beliebte Singer-Songwriter aus Bern, hat das mal kurz zusammengefasst. Jeder Mensch braucht die Insel. Ich kann es jetzt auf Berndeutsch nicht so schön sagen. Und trotzdem, dieser Garten hat mir manchmal, wenn man so den Schrebergarten nimmt, für mich hat das so eine ähnliche Idee. Genauso wie man manchmal so in Träumen versinkt, wo man sich vorstellen kann, wie man Robinson Crusoe das erste Mal gelesen hat, dann mochte man das doch wahnsinnig gut. Dieser Mensch, der da allein ausgesetzt ist und sich als Held beweist, allein in der wilden Natur und da quasi als Selbstversorger überlebt. Hat so ein Garten nicht auch etwas damit zu tun?
Ja, aber ich erinnere mich jetzt bei Robinson, was mir daran gefiel. Grundsätzlich ist mal das Wilde. Alles ist gefährlich, alles ist ungeordnet. Und der beginnt dann Stück für Stück Ordnung da reinzubringen.
In den Garten?
Ja, in seinen Garten.
Nein, nicht in den Garten. Er macht einen Garten. Vorher war es kein Garten.
Genau, war es ein Dschungel. Aber er bringt System rein und beginnt das zu nutzen. Eigentlich von der Ökologie her macht er das Verkehrteste. Aber weil er allein ist, kann er auch roden und so, spielt keine Rolle, ist ja der Einzige. Und ich glaube, das ist etwas, was im Menschen drin ist. Ordnung ins Chaos bringen tut ja auch gut. Und nur die zu viel Ordnung haben, sehnen sich dann wieder nach dem Chaos.
Aber eben genau diese Erschließung der Landschaft oder der Impuls, das zu tun, ist auch kulturell unterschiedlich. Und auch wie vorher schon mal erwähnt, der chinesische oder japanische Garten sieht anders aus als der englische und wiederum der französische ist dann auch anders. Das heißt, was verstehen wir unter Ordnung? Oder was ist der richtige Ausmaß an Wildnis oder Wildwuchs? Das ist dann sehr unterschiedlich und das sieht man an den Gärten auch.
Was versteht der Engländer unter Ordnung? Was versteht der Franzose gleichzeitig unter Ordnung? Das sind ganz verschiedene Sachen, wenn man die Gärten als Maßstab nehmen will. Aber können Sie sich nicht vorstellen, dass dahinter auch noch so eine Art von romantischer Idee herrscht? Dies ist mein Stück Scholle und da das ist das, was eigentlich auch bei Donna Leon enthalten ist in diesem Zitat. Man hilft etwas anzubauen auf dieser Welt. Wie Robinson Crusoe, quasi als Selbstversorger auch.
Ja, Romantik sage ich natürlich immer ohne ironischen Unterton, ohne Augenzwinkern. Für mich ist Romantik eine Quelle der Revolte und da sehe ich, die Möglichkeit sehe ich halt im Garten auch. Darum gefällt mir das Manifest von der Sabine.
Ich glaube, es geht noch weiter, es geht auch ins psychologisch-philosophische. Man kann sich noch so Mühe geben, eine Pflanze hegen und pflegen, dann sie wachsen sehen und dann geht sie vielleicht kaputt. nicht aus, nicht weil der Gärtner was falsch gemacht hat, sondern weil die Natur es so gewollt hat. Dann muss man auch wieder lernen, loszulassen. Es ist ein bisschen, klar, es hat eine philosophische Komponente. Und ich persönlich habe jetzt diese Beziehung nicht, aber ich kann sie gut nachvollziehen bei anderen Leuten.
Die Liebe zum Garten muss nicht unbedingt romantisch sein. Also romantisch in beiden Sinnen. Mhm. Es gibt auch eine sehr pragmatische Haltung dem Garten gegenüber. Und ich denke zum Beispiel an den Anbauschlacht oder diese Victory Gardens. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg gab es im Garten des Weißen Hauses in Washington a Victory Garden als Vorzeigebeispiel der Selbstversorgung oder der so von einem gewissen Geist. Also auch, wie das hier nennt man das, die geistige Landesverteidigung, das war ein bisschen das. Der Präsident Roosevelt in dem Fall wollte, oder vor allem seine Frau hat das, glaube ich, ins Leben gerufen, wollte der Öffentlichkeit zeigen, dass alle ihr kleines bisschen tun könnten in dieser Sache. So, for the war effort in diesem Fall. Alle tun ihr kleines bisschen, und wenn es darum geht, Kartoffeln oder Kebis vor dem Haus zu pflanzen, dann ist das auch ein Beitrag. Und das ist sehr nüchtern, das ist ein bisschen, es ist ideologisch, es ist vielleicht patriotisch, aber romantisch ist das nicht.
Aber genau das Gleiche macht jetzt Michelle Obama. Also, Krisenzeit, die First Lady hat einen Gemüsegarten angelegt, eben also im Weißen Haus, und will damit auch den Amerikanern zeigen, hey, seht mal her, wir haben schwierige Zeiten, aber wir können was tun, wir bücken uns und stechen die Erde um und kämpfen.
Ich würde gerne eine kleine Anekdote bringen. George Orwell, der britische Schriftsteller, der hat 1984 geschrieben, und dem kann man, glaube ich, nicht vorwerfen, ein Romantiker gewesen zu sein. Er hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, A Good Word for the Vicar of Bray. Und der Vicar of Bray, das war so ein Pfarrer in einer kleinen Gemeinde, und er hatte einen sehr schlechten Ruf. Das war offenbar wirklich so ein böser Mensch, ein erzkonservativer Pfarrer, der vielleicht auch rassistisch war und verschiedene andere Sachen. Und George Orwell ist mal in diese Kirche vorbeigefahren, wo dieser Vicar, dieser Pfarrer früher gelebt hatte. Und er hat entdeckt, dass dieser Mann nicht ganz schlecht sein konnte, weil er eine Reihe von Apfelbäumen in dem Garten vor der Kirche gepflanzt hat. Und George Orwell sagt, das ist schon ein Zeichen. Wer einen Apfelbaum pflanzt, tut wirklich etwas für die Menschheit. Das ist wirklich ein idealistischer Mensch, weil er wird die Äpfel seines Baumes in seiner Lebzeit nie kosten können. Aber er macht das nur einzig und alleine für die Zukunft. Das finde ich ein schöner Gedanke.
Wahrscheinlich dachte Orwell an Luther, wenn ich wüsste, dass heute morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Aha. Ja, vielleicht steht das sogar in seinem Aufsatz drin. Ich müsste nachschauen.
Führt uns wieder zurück zum Gartenmanifest. Werden Sie es unterschreiben?
Gibt es das zu unterschreiben? Ich weiß es gar nicht.
Würden Sie es unterschreiben, wenn es...
Ja, ich würde es unterschreiben, wobei ich unterschreibe eigentlich nie Manifeste. Ich kann einfach Ja dazu sagen.
Ja, ich sage auch Ja dazu.
Ja, ich habe kein Stimmrecht in der Schweiz. Ich unterschreibe, ich kann keine Manifeste unterschreiben, aber wenn ich sie gut finde, dann leite ich sie an andere Leute weiter. Und das habe ich im Fall des Gartenmanifests schon getan.
Immer also auf jeden Fall ein Gartenmanifest, in dem sich zwei Sachen begegnen, nämlich der Garten und die Kultur. Und Sabine Reber ist da eigentlich genau die ideale Figur.
Ja, sie ist langjährige Gartenkolumnistin verschiedener Medien und hat Gartenbücher geschrieben und Lyrik und Prosa, Belletristik. Und sie verbindet halt dann ihre Leidenschaft für den Garten, für die Pflanzen, mit ihrer Leidenschaft für die Worte.
Jetzt wäre doch noch zu hoffen, dass wir alle versuchen, den grünen Daumen an unseren Händen zu entdecken. Wird es in Zukunft mehr geben, Pedro Lenz, Balznell, Marcy Goldberg?
Ja, ich werde seiner meiner Vorsätze, den ich mir immer wieder vornehme.
Ich versuche es, glaube ich, wieder mal mit Kakteen, wie ich es schon als Kind gemacht habe.
Ich werde nach wie vor die Blumen im Nachbarsgarten bewundern.
Und ich zitiere zum Schluss noch Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt hat oder der geschrieben hat: Wollte Gott, hätte mich zum Gärtner oder zum Laboranten gemacht, ich könnte glücklich sein. Wir nehmen jetzt hier mal den Gärtner an als Laboranten der Natur. Und übrigens stammt der Satz aus dem Götz von Berlichingen, der sonst immer aus einem anderen Grund zitiert wird. Das war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank, Marcy Goldberg, Balznell und Petro Lenz. Mein Name ist Eric Facon.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.